Verehrte Zuhörer, in einer Zeit, da das politische Geschehen in ruhigeren Bahnen zu verlaufen begann und es den Anschein hatte, dass sich alte Spannungen lockern, hat die Ermordung des Präsidenten Kennedy eine Wunde geschlagen, die in manchen Herzen blutet und neue Ungewissheit über die Welt bringt. Ein grausames Geschick, eine abscheuliche Tat hat einen der aktivsten Staatsmänner dieser Zeit, der auch einer der hoffnungsvollsten war, das Leben gekostet. John Kennedy hat sein Amt nicht ganz 3 Jahre ausüben können. Übers Jahr, im November 1964, hätte er sich zweifellos für eine zweite Amtsdauer den amerikanischen Wählern gestellt. Und obgleich ihn nach der Ansicht der Meinungsforscher sein Eintreten für die bürgerliche Gleichberechtigung der Neger in den Vereinigten Staaten viele Millionen Stimmen in den Südstaaten gekostet hätte, wurden seine Erfolgschancen als gut bezeichnet. Nun ist dieser Präsident in einem der Südstaaten in Texas einem Attentat zum Opfer gefallen. Dass er in einer solchen Umgebung einen offiziellen Besuch zu machen und im offenen Wagen durch die Straßen von Dallas zu fahren wagte, zeugt von seinem Mut und kostete ihn das Leben. Kennedy war es gelungen, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zu lenken, und seine hohe jugendliche Gestalt flößte Vertrauen ein. Als Führer der Demokraten trat er in die Spuren großer Vorgänger, eines Wilson, eines Roosevelt. Sein Gedankengut war liberal, wie man dieses Wort in Amerika versteht, das heißt demokratisch, fortschrittlich, verständigungsbereit, konstruktiv. Er bekämpfte die Korruption, setzte sich für die soziale Besserstellung der benachteiligten Klassen, für ein besseres Schulwesen und für die Rechte der Schwarzen ein. Auf dem Felde der Außenpolitik lag ihm die Hilfe an die unterentwickelte Welt, insbesondere auch an Lateinamerika, sowie die Entspannung des Ost-West-Gegensatzes und die Konsolidierung des Friedens am Herzen. Als Katholik stand er den Auffassungen der Päpste Johannes des 23. und Pauls des 6. nahe. Aber in dem sehr konservativen Amerika musste er sich vorsichtig vorwärts tasten. Ihn mit Roosevelt zu vergleichen wäre unbillig, denn es gibt unter den amerikanischen Politikern keinen, der sich mit dem Format der Ausstrahlungs- und Durchschlagskraft des großen Präsidenten der Kriegszeit vergleichen ließe. Dennoch stand Kennedys Programm der New Frontier dem Geist nach Roosevelts New Deal näher als den Auffassungen der beiden Präsidenten Truman und Eisenhower, die zwischen 1945 und 1961 die Vereinigten Staaten regiert haben. Man glaubte ihm die Redlichkeit seiner Absichten und gerade deshalb stieß er auf hartnäckigen Widerstand in seinem Land. Als guter Taktiker trachtete er, ihn allmählich Stück für Stück zu überwinden. Indessen muss zugegeben werden, dass Kennedy Mühe hatte, sich durchzusetzen. Seine unorthodoxe Art, seine Herkunft, die Wahl seiner Mitarbeiter, seine Gesetzesvorlagen erweckten unter den Berufspolitikern im Kongress Misstrauen und Abneigung. Das Kapitol war trotz den demokratischen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus ein Hort der Opposition gegen das Weiße Haus. Die Süddemokraten verbanden sich mit den konservativen Republikanern, um die Projekte des Präsidenten zu Fall zu bringen. Im Laufe dieses Jahres sind zahlreiche und wichtige Gesetzesvorlagen in den Schubladen der parlamentarischen Kommissionen liegen geblieben. Mit seinen Vorschlägen für eine Schulreform, eine Verbesserung der Sozialgesetzgebung, einen Steuerabbau ist er nicht durchgedrungen. An seinen Plänen für den Abbau der Rassenschranken musste er sich große Abstriche gefallen lassen, nachdem er mit seinen Eingriffen gegen negerfeindliche Städte und Staaten den Zorn der Weißen geweckt hatte. In der amerikanischen öffentlichen Meinung hatte sich viel Groll aufgestaut, der nach den amerikanischen Gepflogenheiten sich in hemmungsloser Demagogie ausleben konnte. Dem wachen, beweglichen Geist Kennedys lag Demagogie nicht. Er appellierte lieber an Verstand und Einsicht, was weder weit rechts noch weit links zu überzeugen vermochte. Woher auch immer der tödliche Schuss kam und welches die Motive des Attentäters sein mochten, sie kamen in dem tiefen Süden der Vereinigten Staaten aus einer verdorbenen Atmosphäre. Nicht anders ist es Präsident Lincoln ergangen, als er 1865 von einem Fanatiker ermordet wurde. Einsichtslosigkeit, Blindheit und Hass haben Anteil an politischen Attentaten. Unsere Generation bewahrt die Erinnerung an die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo 1914, an die Ermordung des Bundeskanzlers Dollfuß in Wien, des Königs Alexander von Jugoslawien und des Außenministers Bartu in Marseille 1934 und zeitlich näher an den gewaltsamen Tod Gandhis, des Grafen Bernadotte in Palästina und Dag Hammarskjölds im Kongo. Es sind immer Persönlichkeiten, die mit guter Absicht gegen gefährliche Gegner eine Reform, eine Abwehr, eine Befreiungs- oder eine Vermittlungsaktion durchführen wollten, dank ihrer Stellung vielleicht auch hätten durchführen können, die auf dem Schlachtfeld der Politik ihr Leben lassen müssen. Präsident Kennedy gehört in diese Reihe. Der Reformer, der Vermittler, der Verteidiger, der Friedfertige ist des tödlichen Hasses seiner Gegner gewiss. Mit großem Einsatz an Wissen und Willen versuchte Präsident Kennedy in dieser für die Vereinigten Staaten schwierigen Übergangszeit auch die Außenpolitik seines Landes neuen Zielen entgegenzuführen. Denn seit Kriegsende sind die Staaten Europas wieder wirtschaftlich stark geworden. Die Freunde, denen man einst geholfen hatte, sind unbequeme Konkurrenten geworden. Das veränderte das Verhältnis zwischen Washington und den europäischen Hauptstädten. Adenauer fasste nie ein rechtes Vertrauen zu dem jungen Präsidenten. De Gaulle suchte nach neuen Lösungen, die den Amerikanern nicht behagten. Italien und Großbritannien waren mit ihren inneren Problemen beschäftigt. Der Nordatlantikpakt konnte mit wesentlichen militärpolitischen Fragen nicht fertig werden. Die defizitäre Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten, Kapitalflucht und die Gefährdung der Dollarwährung veranlassten den amerikanischen Kongress, Abstriche an Kennedys Auslandhilfeprogramm zu machen. Eisenhower schlug in letzter Zeit wiederholt einen Abbau der in Europa stehenden amerikanischen Truppen vor. Das Castro-Regime in Kuba, Staatsstreiche und einseitige Maßnahmen in verschiedenen lateinamerikanischen Republiken, die Zustände in Südvietnam bildeten die tägliche Sorge Kennedys. Er hat redlich versucht, die Außenpolitik Amerikas den neuen Verhältnissen anzupassen, in denen nicht mehr bloß zwei Hauptstädte, Washington und Moskau, Zentren der Weltpolitik sind, sondern mit mehreren Zentren gerechnet werden muss. Diese Erkenntnis und die Politik Chinas haben ihn veranlasst, eine Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion einzuleiten, die in und außerhalb der Vereinigten Staaten zu viel Kritik Anlass gegeben hat. Aber das Moskauer Abkommen vom vergangenen Juli über die Einstellung von Atomversuchen wurde zu einem Erfolg für den Präsidenten, nachdem es von den meisten Staaten der Welt unterzeichnet worden ist. Die sogenannte Kennedy-Runde, das heißt die Tarifverhandlungen zwischen Amerika und Europa, stand ihm noch bevor. Klug, wendig und zäh hat der verstorbene Präsident seinen Weg gesucht. Er war vortrefflich unterstützt von einem Stab wohlinformierter und dynamischer Mitarbeiter. Einen großen Einfluss übte sein Bruder, der Justizminister Robert Kennedy, auf den Präsidenten aus. Ihm wird das Vorgehen zugeschrieben, das dieser unter mehreren Vorschlägen zur Bewältigung der gefährlichen Kuba-Krise vom Oktober 1962 gewählt hat. Wie in diesem Falle Entschlossenheit in der Sache und Klugheit in der Methode zum Erfolg geführt hat, ist in aller Erinnerung. Kennedy vermied es, den Gegner zu demütigen, und er vermied es auch in anderen Fällen, San Domingo, Haiti, die Empfindlichkeit der lateinamerikanischen Welt durch direktes Eingreifen in die inneren Angelegenheiten eines Staates der westlichen Hemisphäre zu reizen. Ich glaube, es ist diese Mischung von Festigkeit in den Grundsätzen und von Behutsamkeit in der Wahl der Mittel, die den politischen Stil Kennedys auszeichnete. Er wusste, was nicht alle amerikanischen Politiker wussten, dass unbedachtes Vorprellen der eigenen Sache Schaden zufügen würde. Aber auch auf dem außenpolitischen Gebiet stand dem Präsidenten die große Bewährungsprobe noch bevor. Würde er die Entspannungspolitik mit Erfolg weitergeführt und in einem verbesserten Klima bestimmte Probleme der Ost-West-Beziehungen, wie es ihm vorschwebte, einer Lösung näher gebracht haben? Die deutsche Frage, die Abrüstung, die Anpassung der Atlantischen Gemeinschaft an veränderte Gegebenheiten waren die Hauptanliegen, denen er die bevorstehenden Jahre seiner Administration zu widmen gedachte. Der Übergang zu der Präsidentschaft Lyndon Johnsons erinnert in verschiedener Hinsicht an den Wechsel von Roosevelt zu Truman im Jahre 1945. Der neue Staats- und Regierungschef ist in höherem Grade als sein Vorgänger der Mann des Kapitols, ein in allen Künsten der parlamentarischen Taktik bewanderter Politiker, der sich wenig um Theorien kümmert, ein Praktiker der Innenpolitik, noch keine dem Ausland vertraute Figur, zumal ihm in seiner schon langen Laufbahn die außenpolitischen Fragen ferngelegen haben. Den Senatoren und ihrem mehr erdgebundenen Wesen steht Präsident Johnson näher als den intellektuell versierten und beflügelten Mitarbeitern Kennedys. Doch besteht ein großer Unterschied zu der Lage, wie sie bei Roosevelts Tod eingetreten war. Damals hatte Truman, der ebenfalls als bisheriger Vizepräsident nachrückte, fast ganze 4 Jahre im Weißen Haus vor sich. Für Johnson bleibt nur ein einziges übrig. In einem Wahljahr, und es beginnt im kommenden Januar, werden erfahrungsgemäß in Amerika keine weittragenden politischen Beschlüsse gefasst, weder in der Innen- noch in der Außenpolitik. Auch Kennedy hätte diesem Handicap Rechnung tragen müssen. Nach menschlicher Voraussicht wird eine gewisse Stagnation in der politischen Aktivität der Vereinigten Staaten eintreten, und auch die fremden Partner, Freunde und Gegner werden sich bis zum November 1964 Washington gegenüber zurückhalten und in Geduld üben müssen. In Amerika selbst wird ein doppeltes Seilziehen stattfinden, das die Aufmerksamkeit der politischen Welt, der Presse und Bevölkerung der Vereinigten Staaten ganz gefangen nehmen wird. Einmal ein Seilziehen innerhalb der Demokratischen Partei, die ihren Kandidaten für die Präsidentschaft zwischen dem fortschrittlichen Kennedy-Flügel und dem konservativen Flügel wird bestimmen müssen, sodann zwischen den Demokraten und den Republikanern, die nach dem Attentat von Dallas mit neuer Hoffnung der Präsidentenwahl entgegensehen können. Aber auch die Republikaner wird es Mühe kosten, einen geeigneten der Kandidaten zu bezeichnen. Was immer geschehen wird, der gewaltsame Tod John Kennedys hat die Welt erschüttert und ihre Trauer macht an keinen weltanschaulichen, politischen und nationalen Grenzen Halt. Warum? Weil der Name und die Erscheinung dieses Präsidenten zu Recht oder zu Unrecht als eine Verheißung für eine bessere und friedlichere Zukunft empfunden wurde. Die Bedeutung des Ereignisses scheint über die Person des aus dem Hinterhalt Gemordeten hinauszugehen. Daneben erscheinen so viele tagespolitische Neuigkeiten wie Nichtigkeiten. Und gerade das ehrt den Dahingegangenen, dass er nicht nur ein Politiker, ein Staatspräsident, sondern auch ein Begriff, eine Hoffnung war.